Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und bei uns geht es gleich um den Wilhelm-Raabe-Preis, den der Deutschlandfunk zusammen mit der Rabestadt Braunschweig ausrichtet. In schöner Tradition seit über 25 Jahren. Im Herbst ist wieder Preisverleihung. Jetzt stehen die 6 Nominierten der Shortlist fest und wir stellen sie mit ihren Büchern vor. Hier in der Lesart. Willkommen dazu. Es ist Anfang September und für uns immer die Zeit, auf einen schönen Preis vorauszublicken, den Wilhelm-Raabe-Preis, unsere Auszeichnung auch, gestiftet von der Rabestadt Braunschweig und dem Deutschlandfunk, mit 30.000 Euro nett dotiert, verliehen seit dem Jahr 2000 jetzt schon. Es ist eine Auszeichnung, die für ein Buch verliehen wird, aber auch das gesamte Schaffen bis dahin würdigt. Im November ist wieder feierliche Verleihung in Braunschweig und wir erfahren jetzt, welche Autorin, welcher Autor sich Hoffnung machen kann. Die Shortlist von 6 Nominierten ist soeben veröffentlicht. Wer darauf steht, verraten wir jetzt mit der Juryvorsitzenden Wiebke Poromka. Sie ist im Studio und weil sie natürlich auch unsere Kollegin ist, darf ich du sagen. Hallo Wiebke.
Guten Morgen Joachim.
Gleich das Wichtigste zu Beginn, Wiebke. Die Namen und die Bücher, lesen wir sie einfach mal vor im Wechsel. Du zuerst.
Sehr gerne. Shaida Basiar ist nominiert mit Die Lücken.
Und Helene Bukowski mit ihrem Roman Wer möchte nicht im Leben bleiben?
Liefern heißt der Roman von Thomas Gadi.
Und Michaela Kohlhaas heißt das neue Buch von Heike Geißler.
Und Lena Gorelick ist nominiert mit Alle meine Mütter.
Und zum guten Schluss Kerstin Preivus mit ihrem Buch Wir alle. Damit hätten wir sie alle einmal genannt. Sag uns, Wiebke, jetzt ein wenig mehr dazu. Shaida Basiar mit ihrem Roman Die Lücken. Was ist das für ein Buch und warum habt ihr in der Jury euch dafür entschieden?
Ja, Die Lücken von Shaida Basiar, das ist ein großer Deutschlandroman, ein Anti-Heimat-Roman. Könnte man auch sagen, ein Roman, der über die mangelnde individuelle Aufarbeitung des Holocaust erzählt, auch über gegenwärtigen grassierenden Rassismus, also ein Roman, der wirklich einen Bogen schlägt von den 1920er Jahren fast bis in unsere Gegenwart, das aber nicht chronologisch erzählt. Und angesiedelt ist der Roman in so einem fiktiven Ort im Hunsrück. Der heißt Heimesbach bei Shaida Basiar, hat aber natürlich große Ähnlichkeiten zu dem tatsächlichen Ort, in dem Shaida Basiar aufgewachsen ist, nämlich Hermeskeil. Und das war ein sogenanntes, von den Nazis sogenanntes Gau-Musterdorf. Das heißt, die Zerstörung der jüdischen Gemeinde, die Vertreibung der Bewohner ist da sehr, sehr früh, hat die da stattgefunden. Und diese Verbrechen sind erst für Hermeskeil in den vergangenen Jahren aufgearbeitet worden, dokumentiert worden in verschiedenen Recherchen. Und diese Recherchen macht jetzt Shaida Basiar auch zur Grundlage ihres Romans. Sie verschiebt es natürlich in die Fiktion und entwickelt Figuren. Und das Interessante ist jetzt, das ist ja nicht ganz neu, diese Frage danach, warum wurde so lange geschwiegen, warum erzählt niemand über die eigenen Verstrickungen. Aber Shaida Basiar macht das ästhetisch so interessant, weil sie diese verschiedenen Zeitebenen, die verschiedenen Figuren immer intensiver und enger miteinander verknüpft, miteinander verwebt, sodass wirklich so ein großes Deutschland-Wimmelbild entsteht in diesem Roman.
Diese Originalität, die hat euch dann sofort überzeugt wahrscheinlich.
So
ne?
Ist es.
Helene Bukowski ist mit Jahrgang 1993 die jüngste von diesen 6. Ihr Buch »Wer möchte nicht am Leben bleiben« hat schon richtig Furore gemacht, bei euch auch.
Ja, »Wer möchte nicht im Leben bleiben«, dieser Roman war für den Preis der Leipziger Buchmesse schon nominiert und ich muss sagen, als ich den Roman im Frühjahr gelesen habe, da habe ich sofort meinen ganzen Zeitplan über den Haufen geworfen und habe gesagt, mit diesem Roman will ich eine ganz lange Besprechung widmen, weil er mich so fasziniert hat. Das ist ein Roman, der ein Kapitel aus der DDR-Geschichte erzählt und zwar geht es vor allen Dingen um das Fördersystem, also in diesem Fall eine Musikspezialschule und Helene Bukowski erzählt, das ist ein wahrer Fall, der diesem Roman zugrunde liegt, von einer jungen Frau, einer jungen Pianistin, die schon als Kind in so eine Musikspezialschule kommt, später auf ein Konservatorium in Moskau geschickt wird und die sich Mitte der 80er Jahre, da ist sie selbst gerade Mitte 20, das Leben nimmt. Und was das Besondere ist, dass Helene Bukowski jetzt diesen Suizid nicht in letzter Konsequenz ausdeutet. Also sie sagt nicht, es war das System, es war nicht der Druck des Vaters oder sie sagt auch nicht, vielleicht war es eine Veranlagung dieser jungen Frau, sondern sie lässt so ganz viel offenen Weißraum, das sieht man auch, wenn man diesen Roman aufschlägt und sie nähert sich dieser Figur mit so einer ganz großen Vorsicht und mit so einer ganz großen Achtsamkeit. Das heißt, sie spricht sie einerseits als ein Du an und sie markiert aber auch immer wieder, wo sie die Lücken, die das Material auch gelassen hat, wo sie die ausdeutet, wo sie interpretiert. Und das ist ja so ein Vermögen, was, glaube ich, nicht nur diesem Roman gut tut, sondern überhaupt, das kann man sich so ein bisschen als ein, ja, auch ein Credo für das gesellschaftliche Miteinander mit auf den Weg nehmen.
Helene Bukowski, wer möchte nicht am Leben bleiben? Mich hat persönlich gefreut, Wiebke, dass Toma Gadi nominiert wurde. Mhm. Israelisch-deutscher Schriftsteller, er war bei uns zu Gast mit diesem Roman Liefern, ein herrlich satirisches Buch über das moderne Bestell- und Lieferwesen. Und ich habe gesehen, er ist der einzige Mann auf der Liste. Oha.
So ist es, er ist der einzige Mann. Es ist auch eine vergleichsweise junge Liste, wenn man jetzt diese Shortlist des Rabe-Preises mal mit vergangenen Jahren vergleicht. Aber ich kann wirklich aus voller Überzeugung sagen, wir haben keine Liste gemacht, die so eine Quote haben wollte oder die so besonders sein wollte, sondern wir haben wirklich einfach über jedes einzelne Buch sehr intensiv diskutiert, eben auch das von Toma Gadi. Und ja, du hast recht, es ist satirisch, ist humorvoll, wie immer bei diesem Autor, aber es ist auch ein eminent politisches, auch ein wütendes Buch, weil es ja eben wirklich um diese ganz prekären Arbeitsverhältnisse geht, um soziale Ungerechtigkeit. Und das beleuchtet Toma Gadi wirklich in so einem internationalen Panorama. Der Roman spielt in Istanbul, in Delhi, in Buenos Aires, auch in Berlin. Und ja, das ist wirklich ein furioser Roman.
Wie lief das denn in der Jury so? Ihr seid ja zu neunt. Wie geht das eigentlich so zu bei den Diskussionen? Zum Beispiel bei Kerstin Preivus, sehr renommierte Autorin inzwischen. Wie diskutiert man da? Kennt man da die Sachen vorher schon von ihr und sagt, oh wow, die hat schon ein richtiges Werk und jetzt der neue Roman überzeugt uns auch wieder?
Man kennt natürlich die Werke der Autorinnen und Autoren, die sie bisher veröffentlicht haben. Aber wir haben sehr unvoreingenommen diskutiert, das kann ich wirklich sagen, sehr intensiv, sehr nah dann doch am konkreten Text jeweils. Und wir haben uns, das hat mir sehr gut gefallen, auch gegenseitig befragt. Wie liest du diese Passage? Wie deutest du das Handeln dieser Figur? Und das haben wir auch eben bei Kerstin Preivus gemacht, wir alle. Das ist ein Roman, an dem man anmerkt, dass er auch von einer Lyrikerin verfasst ist. Kerstin Preivus ist ja vor allen Dingen auch für ihre Lyrik bekannt. Das ist ein hochinteressanter Roman, sprachlich, aber auch nicht wenig komplex. Also den muss man sich schon erschließen, was aber große Freude macht. Kerstin Preivus, die entwirft so ein Gegenwartspanorama, ja, einer von gewaltgrundierten Gesellschaft, einer Gesellschaft, die so unter einem großen Druck steht durch Überhitzung und sowohl klimatische Überhitzung ist das, aber auch so eine emotionale Überhitzung. Und das Interessante ist, dass sie die unmittelbare Beobachtung der Gegenwart oder andere Menschen beständig verschneidet mit Einwürfen, Eindrücken aus dem Internet. Also das wird sozusagen so ein großer Gegenwartsteppich, der manchmal kaum zu entwirren ist. Und das Schöne aber ist, dass sie zugleich wie eine, ja, so eine Art kleine gesellschaftspolitische Utopie noch einfließt in ihren Roman, nämlich so ein Zusammenfinden, so eine Verbindung eigentlich ganz unterschiedlicher Menschen, die sich dann ja gegen diese Gegenwart zur Wehr setzen in gewisser Weise.
Es gibt in der Reihe auch eine Art von literaturhistorischem Roman, würde ich ihn jetzt mal nennen. Michaela Kohlhaas von Heike Geißler und gemessen an ihren früheren Büchern, die immer so, ja, real und radikal in ihr der Gegenwart, in ihrer persönlichen Lebens- und Arbeitswelt spielten, also bei Toma Gadi, da habe ich auch an Michaela Geißler denken müssen, die hat mal einen Roman geschrieben über ein Jahr, als sie bei Amazon gearbeitet hat. Jetzt schreibt Heike Geißler den alten kleistischen Kohlhaas neu und entschieden weiblich fort. Ich meine, das fand man in der Kritik entweder doof oder super. Wie habt ihr, ihr wart euch einig?
Joachim, du kennst auch die alte Regel, so richtige Interne aus der Jury verrate ich natürlich nicht. Aber so viel kann ich schon mal sagen. Heike Geißler, die schreibt ja eine Figur radikal, hast du gerade schon genannt, dieses Stichwort. Das ist wirklich auch eine radikale Figur, interessanterweise, aber nicht so, wie man das vielleicht vermuten würde, wenn man den kleistischen Kohlhaas kennt. Der setzt ja an zu so einem Selbstjustizfeldzug. Das macht diese Michaela Kohlhaas nicht, sondern die steigt einfach aus der Gesellschaft. Die sagt, lasst mich in Ruhe mit euren Konventionen, mit euren Vorschriften. Ich mache da einfach nicht mehr mit. Und das ist ja wirklich eine Figur, die einen wirklich reizen kann, die einen auch wütend machen kann. Die hat sowas Struppiges, die hat auch was, was man nicht versteht. Und ich habe ja gerade auch schon gesagt, wie deutest du das Handeln dieser Figur? Darüber haben wir uns natürlich bei dieser Figur auch auseinandergesetzt. Aber ich finde, wenn so eine Figur einen ja auch zu so einem Widerstand herausfordern kann, das ist doch schon mal eine große literarische Leistung. Und insofern hat uns auch dieser Roman sehr überzeugt.
Hat auch das Themenspektrum eine Rolle gespielt?
Das hat es nicht, wobei ich zugeben muss, es ist ja immer noch mal was anderes, wenn man dann selbst so eine Liste vor sich liegen sieht. Da würde ich jetzt schon dir recht geben und sagen, ja, das ist ein relativ großes gesellschaftspolitisches Spektrum, was wir da entfalten. Also es geht um Rassismus, um Holocaust-Aufarbeitung, um prekäre Arbeitsverhältnisse, um überhaupt den krisenhaften Zustand unserer Gesellschaft. Und wenn man jetzt den sechsten Titel noch anschaut, den wir auch nominiert haben, Lena Gorelick mit Alle meine Mütter, könnte man noch sagen, da kommt noch etwas hinzu, nämlich Lena Gorelick, die hat so ja ein literarisches Mosaik geschrieben, in dem sie sich mit verschiedenen Formen, Vorstellungen und Realitäten von Mutterschaft auseinandersetzt. Also es geht um Mütter von beeinträchtigten Kindern, es geht um Mütter in Patchwork-Konstellationen, es geht auch um das Verhältnis der Erzählerin zu ihrer eigenen Mutter. Die beiden sind gemeinsam aus der Sowjetunion nach Deutschland emigriert und die Erzählerin weiß eigentlich sehr wenig über diese Vergangenheit der Mutter. Insofern würde ich sagen, wenn ich diese Liste sehe, ja, das ist ein Themenspektrum, aber wir haben nicht mit irgendwelchen Quotierungen gearbeitet oder gesagt, jetzt müssen wir aber auch noch dieses Themenfeld abdecken. Das ist eher zufällig entstanden und spricht natürlich auch dafür, wie reichhaltig thematisch die deutschsprachige Gegenwartsliteratur ist.
Ja, aber Stichwort reichhaltig, ich meine, aus wie vielen Büchern insgesamt habt ihr diese Shortlist eigentlich zusammengestellt? War wahrscheinlich ein Riesenberg und eine Heidenarbeit.
Und ein Riesenluxus, muss ich ja auch immer wieder betonen, dieses ständige Lesen können. Die ganz genaue Zahl kann ich gar nicht sagen, weil jeder von uns neuen Jurorinnen und Juroren, wir haben natürlich sehr, sehr viele Bücher gelesen und um zu gucken, welche Bücher wir nominieren. Dann läuft es so, dass jede von uns zwei Titel nominiert und über diese Titel sprechen wir dann ganz intensiv miteinander in einer Jury-Sitzung.
Kommen wir noch kurz auf den Preis allgemein, Wiebke. In der Definition des Wilhelm-Raabe-Preises heißt es ja auch wörtlich, mit der Auszeichnung soll exemplarisch das bis zum Zeitpunkt der Preisverleihung publizierte literarische Schaffen des Preisträgers oder der Preisträgerin gewürdigt werden. Das heißt, es geht auch ein bisschen schon ums Lebenswerk, ist vielleicht der falsche Begriff bei diesen doch noch jüngeren Autoren.
Ja, Lebenswerk hat immer sowas Abschließendes, ja. Sowas Finales. Das ist natürlich ein Begriff, der auch sowas was Klangvolles hat. Ich würde eher sagen, es geht tatsächlich darum, um die Leistung bisher und aber auch um das Versprechen, um die Hoffnung, dass da noch viel kommt.
So, nun müsst ihr beschließen in der Jury, wer von diesen sechs Nominierten den Preis bekommt. Wann fällt diese Entscheidung?
Wir treffen uns Mitte September noch einmal in Braunschweig und diskutieren mit diesen sechs Büchern im Gepäck und dann am 22. September werden wir diese Entscheidung bekannt geben, auch natürlich hier im Radio. Ich weiß nicht, Joachim, wenn du am Mikrofon sitzt, dann vielleicht auch mit dir gemeinsam.
Nee, aber ich bin dann am Radio und höre auf jeden Fall zu. Also die Preisverleihung, die steht auf jeden Fall schon fest, wird am 7. November in Braunschweig sein und da sind wir mit unserem Programm, ist ja auch unser Preis, auch wieder prominent dabei vermutlich. Ne?
So ist es ganz genau. Man kann direkt live erleben die Preisverleihung auf unserem Digitalkanal Dokumente und Debatten, auch das anschließende wirklich sehr schöne Literaturfestival Literaturzeit in Braunschweig auf verschiedenen Bühnen und dann gibt es nochmal Ende November eine zweistündige Sendung, wo man die Preisverleihung miterleben kann und die Preisträgerlesung, die dann im Anschluss auch stattfindet.
Danke dir. Die Juryvorsitzende Wiebke Poromka hat uns die Shortlist des diesjährigen Wilhelm-Raabe-Preises vorgestellt. In Gänze nachzulesen auf der Website des Preises und natürlich bei uns auf den Seiten von Deutschlandfunk und deutschlandfunk.kultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Sie schreibt Bücher für ein internationales Publikum, Theatertexte, Essays und Kolumnen. Und sie spricht vor allem über das, was Kultur, Politik und Philosophie bewegt.
Absolut. Also ich hatte schon diesmal ein sehr großes Interesse daran, die Dinge, die ich sonst in den Sachbüchern versuche zu erklären, über Argumente, über schlüssige Argumente, nun auf eine sinnlich erfahrbare Art und Weise zugänglich zu machen.
Nun hat Shader Kurt einen dystopischen Debütroman veröffentlicht, Zeit der Monster. Darin verarbeitet sie Gefühle der Gegenwart.
Ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein sehr befreites, ein sehr lustvolles Schreiben diesmal.
Der Roman spielt in einem Stadtviertel, Sumpf genannt, das von einer Endzeitprophezeiung auf TikTok erschüttert wird.
Dieser Ort wird als ein Sumpf verschrien, aber das Schöne an Sümpfen ist ja, dass sie konservierende Eigenschaften haben. Also gerade in einer Zeit des schnellen Vergessens und des Zerfalls um uns herum, dass in dem Sumpf nichts verloren geht.
Shader Kurt stellt morgen Abend um 19.30 Uhr im Heimathafen Neukölln in Berlin ihren Debütroman Zeit der Monster davor. Übermorgen liest sie in Bad Sarrow, danach in Augsburg und München.
Ich habe immer gesagt, was ich möchte, ist, dass Menschen ein Buch von mir in die Hand nehmen und nicht aufhören zu lesen bis zur letzten Seite.
Die Arte-Doku-Filmreihe Queens of Crime porträtiert beliebte europäische Krimi-Schriftstellerinnen und fragt nach der persönlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt. Charlotte Link hat mit 16 Jahren angefangen zu schreiben und zählt heute zu den erfolgreichsten Autorinnen Deutschlands. Die Auseinandersetzung mit Schmerz und Leid ist zentral für Links Schreiben. Ihr persönlichstes Buch widmete sie ihrer Schwester, die mit 46 Jahren an Krebs starb. Der Film Charlotte Link, Meisterin des Thrills, führt uns nach Frankreich, wo sie ihre Ferien verbringt und Inspiration für ihre Krimis findet und in ihr Haus in Bayern.
Das Krimi-Motiv ist ja für mich im Grunde nur der Sprengsatz, den ich in das Leben von ganz normalen Menschen reinwerfe und der erstmal alles durcheinanderwirbelt, der die Fassade einreißt, der die Konflikte offenlegt und dann kann ich zu ihnen vordringen.
Queens of Crime, Charlotte Link, Meisterin des Thrills. Die Dokumentation von Sabine Jainski ist jetzt zu sehen in der Arte-Mediathek. Alice Harsters hat in ihrem ersten Buch über Rassismus und ihre persönliche Erfahrung als schwarze deutsche Frau geschrieben. Das Buch wurde zum Bestseller. Danach kamen die Angriffe.
Unter vielen Beiträgen im Internet von mir in den Kommentarspalten findet man diesen Vorwurf, dass ich mich zum Opfer mache, dass ich die Opferkarte spielen würde. Und das hat mich natürlich irgendwo beschäftigt.
Ein Opfer ist ein Mensch, der Gewalt erlebt hat. Kulturkritikerin und Autorin Harsters hat beobachtet, dass der Begriff Opfer immer mehr zum Schimpfwort wurde. Darüber und über die Verrohung unserer Gesellschaft hat sie in ihrem Buch Anti-Opfer geschrieben. Heute Abend liest sie daraus in Magdeburg.
Opfer als Vorwurf hat dann quasi immer noch die Wirkmacht, Diskurse über Probleme zu verschieben und Leute in so eine Ecke zu drängen, dass sie sagen, nee, mir geht's gut, ich möchte so nicht gesehen werden.
Alice Harsters liest aus Anti-Opfer, heute um 20 Uhr im Kulturzentrum Moritzhof in Magdeburg, danach in Chemnitz und Osnabrück.
Also vom Opfer scheuen wir uns interessanterweise oftmals mehr als vom Täter in den Erzählungen.
Die Literaturtipps waren das von Ilka Lorenzen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wir schauen jetzt auf die gewaltige Vielfalt der Tierwelt im neuen Buch des Zoologen Walter A. Sonntag. Er ist bekannt für seine Forschung zur Intelligenz und Persönlichkeit der Tiere und so lautet jetzt auch der Untertitel seines jüngsten Werks. Ein richtiger Hingucker ist es natürlich und Hörer ist aber die Überschrift »Ein Elefant, der sich sein Kopfkissen bastelte«. Klarer Fall unbedingt für unsere Rezensentin rund um alle Wissenschaft. Susanne Billig, sie ist im Studio. Ich grüße Sie. Das müssen wir natürlich gleich am Anfang klären, Frau Billig. Was hat es mit diesem Elefanten auf sich, der sich sein Kopfkissen gebastelt hat? Gibt es so einen tatsächlich?
Ja, den gibt's. Den gibt's, diesen Elefanten. Also manche, die anstatt ihr Futter abends aufzufressen, Äste, Zweige, Gras, die bauen sich daraus ein Kopfkissen zum Schlafen. Das tun aber eben nicht alle, sondern manche. Und das ist für Walter Sonntag und sein Buch eben auch der springende Punkt. Er sagt, Tiere sind eben nicht allein instinktgesteuert, sondern sehr individuelle Lebewesen mit sehr persönlichen Gewohnheiten. Wer jetzt mit Hunden oder Hühnern zusammenlebt, sagt vielleicht, na, das weiß ich doch längst, aber die Verhaltensforschung hat sich eben lange nicht dafür interessiert. Und der Autor trägt jetzt in seinem Buch eine ungeheure Fülle an Beobachtungen und Forschungsergebnissen zusammen, quer durchs Tierreich. Die zeigen, wie wichtig es wäre, da noch viel systematischer hinzugucken.
Wenn Sie von einer ungeheuren Fülle sprechen, erzählt das Buch denn auch eine Geschichte dann damit oder liest du das einfach nur ja, eine nach der anderen auf?
Ja, er baut sein Buch so auf, dass er von einfachen zu immer komplexeren kognitiven Fähigkeiten von Tieren wandert und dann so am Ende in einer neue Bewertung, philosophischen, ethischen Neubewertung von Tieren mündet. Insofern sinnvoll aufgebaute Geschichte. Ich hatte, muss ich zugeben, anfangs trotzdem ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Buch, denn da folgt wirklich Forschungsergebnis auf Forschungsergebnis, Tiergeschichte auf Tiergeschichte, sehr detailliert. Da ist für mich die große Linie manchmal verschwunden. Wir sind ja heute im populären Sachbuch verwöhnt von großen Narrativen. Gerade die englischsprachigen Autorinnen und Autoren sind Meister dieser selbstbewussten Erzählbögen. Da erzählt er viel altmodischer, so ein bisschen induktiver. Der schätzt die einzelne Beobachtung, das einzelne, auch ältere Forschungsergebnis. Das generiert dann diese Überfülle, die dann aber allmählich auch ihren Reiz entfaltet, weil man eintauchen kann in diese Flut an verblüffender Verhaltensbiologie.
Aber was sind denn diese Verblüffungen oder diese Fähigkeiten von Tieren, die dann sie doch erstaunt haben?
Ja, zum Beispiel Tauben können in Experimenten impressionistische Gemälde von Claude Monet treffsicher unterscheiden von kubistischen Werken von Pablo Picasso.
Was?
Sie halten auch Kompositionen auseinander von Bach und Stravinsky. Sie können es unterscheiden. Oder Kraken, immerhin Weichtiere, bei denen 2/3 der Nervenzellen in den Armen sitzen, erkennen Artgenossen individuell wieder. Sie merken sich Kollegen, auch wenn sie die nur kurz kennengelernt haben, und schwimmen denen aus dem Weg, wenn Konflikte drohen. Oder Elefanten schätzen den Wert von Futter, das sie nicht sehen können, vollumfänglich mit dem Rüssel ein. Es gibt so eine Art Rüsselintelligenz, von der wir auf unserer Erfahrungsebene keine Ahnung haben, erklärt der Autor. Und inzwischen versucht die Forschung sogar, zur subjektiven Wahrnehmung von Tieren vorzudringen. Man kann bei Krähen an einzelnen Gehirnzellen zeigen, ob und wann das Tier einen Lichtreiz bemerkt.
Also ich hänge jetzt gerade noch bei den Tauben, die sozusagen Picasso von Monet unterscheiden können und jetzt einzelne Nervenzellen bei Krähen. Wie kriegt man denn das raus? Wie misst man sowas eigentlich? Und naja, und was bedeutet so ein Experiment für das Tier?
Na, für die Tauben wird es weniger invasiv gewesen sein. Bei den Krähen kann man sich das fragen. Ich habe mich das gefragt. An die einzelne Nervenzelle kommt man nicht von außen durch Elektroden. Da muss man ins Gehirn rein. Und darüber spricht er nicht. Er fragt für mich auch ein bisschen selten danach, wie die Verhaltensforschung ihr Wissen eigentlich gewinnt. Natürlich viel in zoologischen Gärten. Die tauchen im Buch sehr selbstverständlich als Orte für interessante Beobachtungen auf. Ja, hier und da kritisiert er auch mal schlechte Behaltungsbedingungen, aber ich hätte mir gewünscht, dass er diese ethische Frage konsequenter mitführt. Je mehr wir ja eben wissen über Persönlichkeiten, Gefühle, Bewusstsein von Tieren, und er hilft uns ja, das zu wissen, umso dringender werden ja diese ethischen Fragen.
Aber so wie ich höre, ein bisschen Irritation bei Ihnen, Frau Billig, aber gleichzeitig doch Faszination. Sie würden das Buch trotzdem empfehlen?
Ja, die Fülle der Geschichten hat mich gepackt. Also zu lernen, dass Süßwasserfische im Lago Maggiore noch im kommenden Jahr wissen, ob ein Schwimmer sie im Jahr davor mal ein bisschen gefüttert hat und der kommt im nächsten Jahr wieder und dann besuchen sie den. Oder dass bei Blaumeisen manche notorische Langschläfer sind und andere viel früher loszwitschern. Oder wie unterschiedlich die Persönlichkeiten von Menschenaffen sind. Da ist das Buch einfach randvoll und zeigt eben, dass nicht nur Tierarten, also die Krähen als Art oder die Ameisen, diese oder jene Fischart, alles in den Schatten stellen, was die Forschung ihnen zugetraut hat, sondern Tiere sind auch jemand. Walter Sonntag nennt das am Ende seines Buchs den Triumph der Individualität.
Ich denke jetzt gerade an meine 2 Wellensittiche zu Hause, die sind total anarchistisch drauf. Ich guck mal bei Walter Sonntag, ob er da was schreibt. Der Elefant, der sich sein Kopfkissen bastelte. Persönlichkeit und Intelligenz der Tiere. Das neue Buch von Walter A. Sonntag. Jetzt bei CH Beck. Erschienen mit 348 Seiten für rund 30 Euro. Susanne Billig hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank dafür. Ihre Besprechung und mehr lesen, hören Sie nach auf Deutschlandfunk Kultur oder in der DLF-App. Wo wir jetzt eine literarische Stimme aus Tschechien hören, von Klára Vlasáková. Sie gilt schon länger als eine der vielversprechendsten Nachwuchsautorinnen des Landes, 36 Jahre ist sie alt. Ihr Debütroman erschien 2020 im Original. Jetzt ist das Buch auch in deutscher Übersetzung erschienen. Die Kugel heißt er, und unser Autor Tobias Wenzel hat den Roman gelesen, wie immer ein Geschenk gekauft und damit Klára Vlasáková in Prag besucht.
Als das Ding zur Erde herabkam, konkret auf die Pfarrwiese einer mittelgroßen Stadt, dachten die Menschen, die es als erste sahen, es handle sich um irgendeine optische Täuschung.
Eine unerklärliche, riesengroße Kugel fasziniert und verwirrt die Menschen in Klara Vlasakovas Debütroman »Die Kugel«. Auch in der Wirklichkeit im Grebowka-Park in Prag blicken die Menschen wie gebannt auf eine Kugel, auf den 1,5 Meter großen Plastikball, mit dem ich die Autorin überrasche. Sie hält den Ball fest, damit er nicht wegweht. Zwei Kinder nähern sich dem Objekt mit Respekt. Im Roman wird die Kugel zur Sicherheit zuerst abgesperrt. Es herrscht eine kafkaeske Atmosphäre. Ein Zeppelin mit dem Schriftzug »Wir Untergegangenen« schwebt über einer Firma, die ihre Mitarbeiter entlässt und durch Maschinen ersetzt. Wie in Zeitlupe bewegen sich die Figuren. So erschöpft sind sie von unzumutbaren Arbeitsbedingungen.
While I was working on the book, I also wrote my Master Degree Thesis from.
Gleichzeitig mit diesem Buch habe ich meine Masterarbeit geschrieben. Das Thema war Automatisierung. Dafür habe ich Menschen interviewt, deren Berufe von Automatisierung betroffen waren. Das war vor einigen Jahren, aber das Buch ist ziemlich aktuell. Ich glaube nämlich, dass es sehr bald eine erste große Entlassungswelle aufgrund von Automatisierung gibt. Insofern ist mein Buch seltsamerweise seiner Zeit voraus.
Die Autorin, die neben Journalistik und Drehbuchschreiben Gender Studies studiert hat, hat ein feines Gespür für die Schattenseiten der modernen Gesellschaft. In diesem auf anregende Art verstörenden Roman nehmen Menschen Pillen gegen psychische Probleme, die auch durch unmenschliche Arbeitsbedingungen und die Gesellschaft ausgelöst werden. Man müsse in solchen Fällen bei der Gesellschaft selbst ansetzen, glaubt Vlasakova.
It is some kind of debate I also have had with my father, who is a psychiatrist.
Darüber habe ich auch mit meinem Vater diskutiert. Er ist Psychiater. Seine Herangehensweise an dieses Thema kommt mir recht zynisch vor. Er sieht den größeren gesellschaftlichen Kontext nicht. Stattdessen sagt er, die Menschen müssten einen stärkeren Willen entwickeln. Im Roman gibt es die Figur eines Psychiaters. Was gut ist, mein Vater scheint nicht bemerkt zu haben, dass dieser Psychiater sehr ähnliche Behauptungen aufstellt wie er. Nach dem Motto, man muss sich halt selbst helfen.
Ihrem Vater, erzählt sie, während sie im Prager Park immer noch den Riesenball festhält, wäre es lieber gewesen, wenn sie nicht Schriftstellerin, sondern Ärztin oder Anwältin geworden wäre. Im tschechischen Original heißt Vlasakovas Debüt übersetzt Risse. Überraschenderweise sind Risse im Roman aber positive Phänomene.
Für einen Augenblick bestehen mehrere Varianten der Zukunft nebeneinander. Sie flirren über ihren Köpfen und warten darauf, dass jemand eine von ihnen ergreift und öffnet. Es ist ein schwindelerregender Moment, der einzige echte Freiheit. Wir haben alle große Angst vor Veränderung. Veränderung macht für mich aber das Leben aus. Wenn alles so bleibt, wie es ist, mag das manche beruhigen, aber es ist auch tödlich. Die Möglichkeit, dass Risse entstehen, ist etwas Wunderbares. Zurzeit haben wir nur das Gefühl, dass alles in der Welt schlimmer wird. Seit ich Mutter bin, verstehe ich, wie wichtig die Fähigkeit ist, sich vorzustellen, dass etwas in Zukunft besser wird. Sagen wir in 30 Jahren, wenn meine Tochter so alt ist wie ich.
Unklar bleibt, wofür die Kugel in Vlasakovas Debütroman steht. Lenkt sie womöglich nur die Menschen davon ab, aufeinander zuzugehen?
If something like that happened in our world, I would be like super curious, you know.
Wenn so etwas in unserer Welt passieren würde, wäre ich sehr neugierig und würde, wie die Figuren im Buch, die Kugel sehen und berühren wollen. Ich würde denken, dass die Kugel eine Art Lösung für mein Innenleben oder mein Leben ist.
Would have a feeling that it's some kind of solution for my inner life or my life.
Hat vielleicht auch mein mitgebrachter Riesenball diese Wirkung? Klara Vlasakova hat ihn das ganze Interview über nicht losgelassen.
Ja, ich habe das Gefühl, dass der Ball mir nun schon einige Antworten gibt.
Klara Vlasakova mit dem Ball von Tobias Wenzel in Prag. Und der Roman Die Kugel ist jetzt auf Deutsch bei HarperCollins rausgekommen, übersetzt von Sophia Marzow mit 288 Seiten für 24 Euro. Damit geht Klara Vlasakova auch auf Deutschland-Lesereise übrigens. In knapp 3 Wochen, am 23. September, geht's los in Leipzig. Dann folgen noch mehrere Termine im Oktober. So, und jetzt mal Ohren auf für diesen national bekannten Helden.
Die Liebe, dachte Frank, mag eine Himmelsmacht sein, aber manchmal klappt einfach nichts. Und dann am Arsch, Himmelsmacht.
Ja, da ist er wieder. Frank, sprich Frank, Herr Lehmann, im neuen Buch von Sven Regener, Frankie und Freddy, das in dieser Woche am Donnerstag erscheint. Und wir haben da was Spezielles vor. Hören Sie mal.
Hallo, ich bin Sven Regener. Am Donnerstag bin ich in der Lesart mit meinem neuen Roman Frankie und Freddy. Würde mich freuen, wenn ihr anruft, um ein bisschen darüber zu reden.
Genau, bis dann, ja genau. Das können Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, ein bisschen mit Sven Regener reden. Bei uns in der Lesart am Donnerstag, die ganze Stunde lang können Sie anrufen, ein Autor alles fragen, was Ihnen so einfällt, zu Sven Regener allgemein und zu seinen Büchern um Herrn Lehmann. Vor genau 20 Jahren war das der Start und ein Mega-Bestseller damals. Und so war es dann bei allen weiteren Pre- und Sequels, Neue Fahr Süd, Wiener Straße, dem kleinen Bruder und jetzt eben wieder in Frankie und Freddy. Natürlich hören wir ein bisschen draus, exklusiv als kleine Premiere im Deutschlandfunk Kultur. Sie aber sollen vor allem zu Wort kommen. Notieren Sie sich schon mal die Nummer, wenn Sie sie nicht schon können. 0800 2254 2254 ist ja immer dieselbe. 0800 2254 2254. Wir bauen auf Sie am Donnerstag ab 10 Uhr hier in der Lesart, okay?
Straßenkritik.
Mein Name ist Silke und ich arbeite in Zingst. Und ich habe ein Lieblingsbuch von dem Autor Tom Diesbruck, Ein Vogel namens Schopenhauer. In diesem Buch geht es um einen alten, knöchrigen Mann, der mit seinem Leben eigentlich schon abgeschlossen hat. Der arbeitet nur im Garten und eines Morgens sieht er in seinem Garten einen Vogel. Das ist ein ganz besonderer Vogel, ein Waldrapp. Und mit ihm begibt er sich auf eine Reise, denn diese Vögel sind geschützt und die beiden philosophieren sehr viel, sie reden miteinander und es sind sehr, sehr schöne Naturbetrachtungen und was schützenswert ist, das hat mich wirklich gefesselt und es sind wirklich Seiten dabei, die man immer und immer wieder lesen kann.
Im Seebad Zingst an der Ostsee treffen wir diese Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen und heute empfiehlt uns Silke Ein Vogel namens Schopenhauer, das schnurrige Romandebüt des Psychologen Tom Diesbruck. Im Piper Verlag ist es veröffentlicht, 336 Seiten kosten 15 Euro.